Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin, ihr hört das Feriencamp 2019. Der Micha und ich, wir sind beide beruflich unterwegs auf Presseevents in Japan und USA. Aber damit ihr trotzdem nicht auf Folgen verzichten müsst, haben wir uns gedacht, wir starten das Feriencamp. Das heißt, die nächsten zwei Wochen gibt es jeden Tag eine frische Folge von Freunden des Hauses. Wir freuen uns sehr. Ich bin selbst gespannt, welche tollen Folgen da alle kommen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen und wir hören uns dann in drei Wochen regulär wieder. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge heute. Bis morgen. Tschüss.
Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin der Sebo und ihr hört Insert Moin, den wohl abenteuerlustigsten Podcast der Welt. Manu und Micha sind ja leider im Urlaub, Anführungszeichen, oder arbeiten in exotischen Orten wie Japan und den USA. Und deswegen liegt es an mir heute, hier einen Podcast auf die Beine zu stellen. Und da ich das aber nicht alleine stemmen kann, habe ich mir einen ganz wundervollen Gast eingeladen, und zwar den Jan. Hallo Jan.
Hallo Sebo, wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder ja, eigentlich ist es ja guten Morgen, aber ja, genau, wir haben einen abenteuerlichen Cast heute, glaube ich. Ich freue mich schon drauf und wir, da die beiden ja unterwegs sind, würde ich sagen, schweifen wir irgendwie in abenteuerliche andere Gefilde ab und schauen mal, was so passiert.
Genau, und das ist nämlich so fürchterlich abenteuerlich heute, weil wir, Überraschung, Überraschung, über ein Buch reden werden. seit dem Abgang von Daniel sind die Buchcasts sehr rapide zurückgegangen.
Skandal.
Gab's einfach. Eben, und das können wir ja so nicht stehen lassen. Und deswegen reden wir heute über ein ganz wundervolles Buch, und zwar das The Art of Point-and-Click-Adventures von unserem guten alten Bekannten Sam Dyer, von dem wir schon mehrere Bücher besprochen haben, namentlich nämlich das SNES- und das NES-Buch, die ja größtenteils eine Sammlung von, naja, Artworks waren mit ein bisschen Zusatzinfo. Jan, wie sieht das denn aus mit dem Point-and-Click-Adventure? Ist das ähnlich gestaltet?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, im Endeffekt waren relativ viele, viele Artworks auch in dem SNES. Das haben wir zusammengecastet damals noch mit Daniel in dem Buch. Und jetzt ist es auch wieder so, dass es Art of Point-and-Click-Adventures Mix aus Artworks und da aber sehr, 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 sehr viele Interviews jetzt noch sind. Wenn man jetzt, ja, insgesamt sind es 478 Seiten, das Buch, ist chronologisch auch angeordnet, von den ersten Ursprüngen der Adventures bis quasi heute, oder was letzte, 2018, glaube ich, war es letzte, wirklich?
Ja, so um den Dreh, also relativ aktuell. Das Ding kam ja im Dezember 2018 raus und bis dahin ist es auch, ja, ist es gehalten, also in dem Rahmen.
Genau.
Genau, wie du sagst, das ist ein richtig dickes Ding, 478 Seiten, es wiegt 2 Kilo, es ist auch, ja, es hat nicht ganz DIN A4 Größe, aber es ist schon relativ groß, es ist unheimlich dick und schwer, da es sehr, sehr dicke, wertige Seiten hat. Und ja, ich würde sagen, bevor wir dir genau aufs Buch eingehen, können wir ja vielleicht einmal ganz kurz erzählen, warum wir beide denn total die Experten sind, wenn es darum geht, über Adventures zu reden. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, was ist denn so dein Verhältnis zu Adventures, wie bist du dazu gekommen?
Ja, so dazu gekommen irgendwie, ich meine, wenn man so ein gewisses Alter hat, ich bin 81 geboren, dann hat man halt so die frühen, nicht alle frühen Videospiele mitgemacht, aber schon viele und damals waren halt eben irgendwann mal, kamen so, als Adventures aufkamen, das war halt echt eine großartige Zeit und da viele genrebildende Adventures eben auch gespielt und mitbekommen. Und ja, ich weiß nicht, also mein allererstes Adventure war zum Beispiel, war Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, also das erste Larry und das dann wirklich auch auf dem Amiga und ja, es war halt irgendwie ein ganz anderes Faszinosum, da irgendwie mit einer Figur rumzulaufen und irgendwie was einzutippen. Man hat ganz, ganz gebrochen Englisch nur gekonnt, mein älterer Bruder hat so ein bisschen noch mit übersetzt und versucht und wie auch immer und läuft man halt rum und tippt irgendwelches Zeug ein und ja, ist einfach ein wunderschönes Genre, irgendwie so ein Mix aus, würde ich sagen, was mir bis heute irgendwie oder dran hängen bleibt oder dran gefällt, ist ein Mix aus clever geschriebenen Geschichten, Rätsel und viel Witz eigentlich. Also das bedeutet für mich heute noch Adventure eigentlich oder ein Adventure-Spiel.
Ja, also mir geht's ganz ähnlich. Ich bin 80 geboren und bin halt auch genauso in diese Hochzeit der Point-and-Click-Adventures reingerutscht. Da hatten wir, glaube ich, einfach genau das richtige Alter gerade. Bei mir war es auf dem Atari. Mein Vater hatte sich relativ früh ein Atari aus Schweden kommen lassen, als es den hier noch gar nicht gab. Und hat dabei ein Mitglied aus einer Hackergruppe kennengelernt, den Stan. Und der hat uns regelmäßig mit allem Möglichen versorgt. Und unter anderem halt auch mein allererstes, ich habe es gerade noch mal rausgesucht. Es war noch nicht so ein richtiges Point-and-Click-Adventure. Das war schon eher noch so Textrichtung. Das war, nannte sich Top Secret und war mit ganz billigster Grafik gehalten. Das waren so meine ersten Gehversuche. Davon ab war es aber auch bei mir das allererste Larry, das so bei mir, wo es richtig geklickt hat. Mein Vater fand Larry ganz fantastisch.
Aus anderen Gründen wie du in dem Alter wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ich war halt einfach unheimlich fasziniert. Ich glaube, er ist irgendwann einmal gestorben. Und wenn man bei Larry stirbt, dann wird man ja in so einer Untergrundfabrik wieder zusammengebaut und wieder nach oben geschoben. Und da hatte mich das Spiel, da war ich total begeistert.
Ja.
Und genau, ich konnte halt auch noch gar kein Englisch, was bei Larry ein bisschen schwierig war. Und ich habe so ziemlich zeitgleich, das muss so 89, 90 muss das gewesen sein, da habe ich Larry angefangen und wir hatten aber auch schon Space Quest 3 da, auch ein Adventure von Sierra. Und damals halt, wie du schon gesagt hast, auch mit viel Tippen. Also da konnte man zwar schon, dann hatte man Grafik und konnte die Figur durch die Gegend steuern, aber man musste alles, was man machen wollte, eingeben. Und ich konnte halt kein Wort Englisch und habe dann tatsächlich Sommerferien damit verbracht, einem Englischlexikon alles nachzuschlagen, was da steht, um mir das grob zusammenzustückeln, damit ich dieses Spiel spielen konnte. Und hinterher konnte ich Englisch, das war super. Und genau, ja, und mich hat das auch total, mich hat das begeistert. Also bei Space Quest kam noch die Musik dazu. Der Atari war jetzt ja nicht so bekannt dafür, dass er so fantastische Musik hatte. Der hat hauptsächlich gepiepst und naja, also so bombig war das da alles nicht. Aber mein Vater ist großer Musikfreund und der hatte den Atari extra deswegen geholt, weil er eine MIDI-Schnittstelle hatte. Und dann haben wir da ein MT32 dran geklemmt und einen Synthesizer. Und dann hattest du einen richtigen MIDI-Soundtrack. Und das war der Hammer. Also das klang, das war richtige Musik und dann musste ich das spielen. Ja, genau. Krass. Und das war so mein Einstieg mit Space Quest und dann kam halt Monkey Island 1 und 2 und dann war es um mich geschehen.
Ja, genau, Monkey Island war auch wirklich dann, das war halt die absolute Bombe. Das war dann halt schon voll spielbar. Da konntest du über das Verben-Interface, was du unten hattest, beziehungsweise halt eben die Verben, die du reinklicken konntest, das war, oder die Befehle, die du reingeben konntest, das war viel intuitiver. Das war ja auch irgendwie ein Durchbruch dann. Und das war auch sowas, das habe ich bei einem Kumpel gespielt damals, bei Lorenz, der hatte irgendwie einen Computer. Ich habe das irgendwie damals dann immer gedacht, okay, wir spielen das jetzt gerade. Also ich wusste irgendwann schon, was ein PC ist und alles, aber das war dann immer so, ich dachte, wir spielen das am Highscreen, weil halt auf seinem, er hatte so einen Highscreen-Monitor, keine Ahnung. Und es war irgendwie von seinem Dad dann. Und dann haben wir, ich meine, damals leider noch nur mit PC-Speaker-Sound. Also es war ganz grauenvoll. Also die Anfänge, dieses ganze Gequietsche und Gepiepse und keine Ahnung was. Aber selbst da ist halt irgendwie Atmosphäre aufgekommen. Und irgendwie das erste Mal LeChuck zu sehen und so, wie er rumhumpelt und also unfassbar. Also es sind bis heute noch ganz, ganz tief im Herzen quasi. Und Monkey Island 1 sowohl als auch 2 kann man heute noch spielen. Auch wenn manche sagen, sie seien schlecht gealtert, aber es sind Menschen, die haben keine Ahnung. Ja, es gibt schon Parts daran, würde ich sagen, wirklich, die schlecht gealtert sind. Also so das ein oder andere Rätsel ist wirklich null nachvollziehbar, das ist klar. Und das hat aber, glaube ich, das Adventure-Genre so ein bisschen an sich. Je abgefahrener die Spiele sind, desto abgefahrener sind die Rätsel. Keine Ahnung, auch bei einem Indiana Jones and the Fate of the Atlantis, wenn du irgendwie, keine Ahnung, die Wege später durch die Höhlen da, das kann ja auch kein Mensch wissen. Da gibt's ja auch gar keinen Bezug dazu. Du kannst nur zufällig durchprobieren, irgendwie durchkommen. Und das sind so manchmal so ein paar Blocker, wo man sagt, okay, kann man nachvollziehen, dass manche Leute sagen, es sind heute nicht mehr die besten Spiele. Und man muss es natürlich auch die Zeit, glaube ich, damals irgendwie erlebt haben, mit viel Nostalgie, wie es halt oft so ist. Aber ja, wie gesagt, Monkey Island großartig bis heute. Für mich.
Ja, also ich stimme dir dazu, wer das doof findet, hat keine Ahnung. Ich habe, um mich hier ein bisschen für den Podcast vorzubereiten, auch noch mal einen Abend in den zweiten Teil wieder reingespielt. Da gab es ja diese Neuauflagenversionen, die auch für die Xbox und die PS4 erschienen sind, wo man so switchen kann zwischen alter und neuer Grafik. Und habe hauptsächlich mit der alten Grafik gespielt, weil das so meins ist. Hatte aber meine beiden Töchter daneben hocken und die wollten immer, dass ich auf die neue umschalte. Ich habe mich immer geärgert, weil ich so, nee, das ist nicht richtig, so gehört sich das nicht.
Ja, nachvollziehbar, absolut. Also es war, ich hab die auch nochmal gespielt, die Neuauflagen. Die sind auch gut und ich finde es auch auf der anderen Seite auch ein bisschen charmant, mal ab und zu mal rumzuswitchen. Irgendwann bleibst du beim Alten. Hast dann trotzdem Vollvertonung, das ist auch ganz cool. Aber es macht mega Spaß, also wirklich. Ich fand den neuen Stil auch nicht so schlimm, wie er eingesteckt hat. Also er hat ja, wurde ja von vielen wirklich abgestraft. Ich fand es trotzdem gut, hat mir echt gut gefallen. Aber das noch bessere Remake war eigentlich in meinen Augen Day of the Tentacle. Also das war für mich genau an den richtigen Ecken so ein bisschen fein poliert und so ein bisschen drüber gegangen. Und das war einfach noch viel näher am Original. Und ja. Das fand ich noch großartiger. Aber da sind wir jetzt schon einen krassen Zeitsprung im Endeffekt.
Genau. Ich wollte noch ganz kurz was einfügen, wo du meinst, abstruse Rätsel. Ich habe ja, als ich die gespielt habe, da war ich 12, 13. Und ehrlich gesagt, war so mein logisches Denken noch nicht so ausgeprägt. Und ich habe Adventures fast immer mit den grünen Tipps und Trickseiten der Powerplay daneben gespielt. Weil ich länger als 5 Minuten gehangen habe, dann musste ich nachschlagen. Und es hat mich aber trotzdem mal ganz schrecklich in die Irre geführt. Und zwar gibt es im ersten Teil ein Rätsel, wo du von Stan, dem gebrauchten Schiffverkäufer, ein Schiff kaufen musst. Und du hast nur eine bestimmte Menge an Geld und Stan möchte aber gerne mehr Geld. Und das hieß dann nur, man müsste länger mit Stan reden, dann passt das schon. Und habe ungelogen über 2 Stunden mit Stan geredet. Und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das funktioniert doch nicht. Und dann habe ich irgendwann frustriert Tschüss gesagt. Und wenn du dann Tschüss hast und gehst, dann kommt Stan auf dich zu, wenn du eine bestimmte Zeit mit ihm geredet hast und bietet dir das Schiff zu einem passenden Preis an.
Ja, ich meine, im Endeffekt, so war das halt damals. Wir hatten ja nichts. Du hattest ja wirklich nur die Hefte um, wenn da irgendwas Falsches drin stand und du kamst nicht weiter, dann warst du verloren. Es gab das Internet, irgendwie mal eben kurz eintippen hier, Monkey Island Walkthrough, das war halt eben nicht. Und ja, nachvollziehbar, da warst du dann echt gehangen und dann, nein, verdammt, da war Stunden reingesteckt, ja schlimm. Echt, ja, apropos Stunden reingesteckt, wollen wir mal zurück zum Buch, bevor wir jetzt schon in den
wäre auch meine Überleitung mit Stan gewesen, der viel zu lange über was redet, bevor er noch einen Punkt kommt. Deswegen hatte ich das angeleiert. Genau. Also, kommen wir zurück zum Buch. Wir haben schon gesagt, es ist sehr dick und es ist sehr schön und groß und schwer, aber was steckt denn da genau drin? Also, das Buch ist vom Aufbau her so, dass ähnlich wie wenn ihr den Super Nintendo Cast gehört haben solltet, dann wisst ihr schon Bescheid. Ansonsten ist es halt auch schon irgendwie ein Artbook mit vielen Doppelseiten mit großformatigen Bildern, die halt Screenshots aus den Spielen zeigen, zum Teil auch Artworks enthalten sind. Und das Ganze wird aufgebrochen durch Interviews, und zwar jede Menge Interviews. Ich habe mir hier aufgeschrieben, es sind insgesamt 126 Adventures in dem Buch enthalten und dazu 42 Interviews. Das Ganze ist also nicht nur ein reines durch Artworks geblättern und sich daran erfreuen, sondern es gibt tatsächlich jede Menge zu lesen. Die Interviews sind nämlich meistens relativ, naja, knapp sind sie nicht, so eine Doppelseite mindestens, teilweise 4 bis 6 Seiten und Schriftgröße 11, würde ich sagen, wenn man den Word-Vergleich bemühen mag. Die Schrift ist relativ klein gehalten. Ja, weiß ich nicht. Hast du da ein Interview gehabt, was bei dir irgendwie besonders rausgestochen hat oder bist du auf wen gestoßen, wo du gleich gesagt hast, oh, das muss ich unbedingt lesen?
Ja, besonders herausgestochen eigentlich nicht. Also ich fand die Einleitung fand ich echt schön, weil das nochmal mit so einer kleinen Geschichte der Adventure-Spiele quasi anleitet und nochmal die wichtigsten Stationen nochmal abfrühstückt. Das fand ich echt cool. An sich muss ich sagen, die Interviews, klar, da sind wirklich wichtige Sachen dabei und sind auch tolle Leute dabei, absolut. Sei es jetzt ein Eric Jahi, der für mich irgendwie eine Größe ist, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat als eine Adventure-Größe. Ich hatte ihn halt mehr auf dem Schirm von Another World, weil das für mich irgendwie eins der besten Spiele aller Zeiten ist. Und hab dann irgendwie erst nochmal, oh ja, stimmt ja, der hat ja auch Future Wars gemacht, was ich dann noch nachhole muss, weil ich es nie gespielt habe, zum Beispiel. Ansonsten sind halt die typischen Leute drin, die du halt einfach in so einem Buch erwarten würdest. Du hast einen Tim Schäfer, du hast einen Ron Gilbert natürlich, du hast einen Al Lowe von Larry, du hast einen Charles Cecil. Also das ist absolut, sind schon coole Leute zusammengekommen, es sind auch schöne Gespräche stellenweise, aber ich finde die Masse an Interviews, also irgendwann, du pickst die Leute raus, die dich interessieren, aber irgendwann denke ich mir dann halt, ja gut, okay, jetzt irgendwie so einen keine Ahnung, Grafiker von Spiel XY, der irgendwie bei 3 Spielen irgendwie Hintergrundgrafiken gemacht hat, alles schön und gut, aber du merkst irgendwann dann auch, dass es bei vielen Leuten dann irgendwie so in dieses Standard 0815 abrutscht, finde ich. Also es sind immer dieselben Fragen gefühlt, geht immer in dieselbe Richtung. Ah, okay, wie war das damals, Spiele zu entwickeln? Und wenn es LucasArts in Interviews mit irgendjemandem von LucasArts sind, ist es gefühlt, ja, wie war die Zeit bei LucasArts damals? War das nicht großartig und so? Es stimmt ja, klar, und ist ja auch natürlich was, was man in so einem Buch abdecken muss. Aber irgendwann war es mir ein bisschen viel und ein bisschen redundant.
Mhm. Da würde ich aber mit dir mitgehen. Also mir ging es auch so, ich habe ja mir für den Cast vorgenommen, das Buch einfach komplett zu lesen. Und das ist Arbeit. Und das ist vor allen Dingen Arbeit, wenn man eigentlich Bock auch auf die Artworks hat. Und dann hast du 3-4 Seiten mit der Artworks und freust dich. Und dann kommt das nächste Interview. Und du möchtest ja einen guten Podcast abliefern, also liest du dann auch das Interview. Und wenn du dann den ganzen Abend sitzt, das erschöpft sich. Also du hast es ja auch schon erwähnt. Die Fragen sind immer sehr gleichgestaltet. Du hast immer den Einstieg, wie bist du denn eigentlich zum Computerspielen gekommen? Was hat dich gereizt? Dann geht es immer darum, wo die Leute gearbeitet haben, was sie halt gemacht haben. Und es sind viele Leute von LucasArts tatsächlich dabei. Hattest du ja schon erwähnt, die alle erzählen, wie toll es auf der Skywalker Ranch war. Also, das muss auf jeden Fall sehr toll auf der Skywalker Ranch gewesen sein. Das erwähnt jeder der Befragten. Und also es gibt wenig Interviews, die da wirklich aus der Masse stechen. Ich gucke gerade, ob ich hier wen habe, der mir besonders aufgefallen ist. Es gibt ein paar Leute, die nicht direkt Programmierer waren. Ich habe hier zum Beispiel den Dave Gibbons noch rausgeschrieben. Der hat maßgeblich bei Beneath the Steel Sky mitgewirkt, das ich zu meiner Schande nie so richtig gespielt habe. Ich habe nur die Demo damals gehabt. Da gab es, glaube ich, auf einer der ersten, na, wie hieß der Vorgänger, der GameStar? Bevor es die GameStar PC Action, PC Player, genau. Genau. Und die PC Player hatte Mitte der 90er, als CD-Laufwerke rauskam, auch so Hefte rausgebracht, wo ganz viele Demos dabei waren. Unter anderem auch das Beneath the Steel Sky Demo. Und das habe ich gespielt, mehr aber leider nicht. So. Und der Dave Gibbons ist bekannt dafür, der hat zum Beispiel Watchmen gezeichnet, ein relativ bekannter Comic. Und der hat dann halt auch eben die Grafiken für das Spiel entworfen. Und das ist ganz interessant, wo das Interview sehr nüchtern ist, weil er halt mit dem Spiel wenig zu tun hat. Er hat gesagt, ja, hat das halt gemacht und die Vorlagen gemacht. Aber wie groß weiter involviert war er dann nicht? Naja. Ja, also ich würde auch sagen, Interview ist sehr redundant. Es ist in dem Sinn interessant, dass jedes Interview so ein bisschen wie ein Making-of der Spiele ist. Und das wäre vielleicht auch direkt ein Kritikpunkt, den man ansetzen könnte an dem Buch. Würdest du das Buch jemandem empfehlen, der keine Ahnung von Adventures hat?
Nee, auf gar keinen Fall. Weil genau das, was du jetzt sagst, du nimmst davon nicht viel mit. Du nimmst davon was mit, wenn du was mit Adventures verbindest. Und wenn du vielleicht auch, wie ich jetzt, nicht unbedingt jede oder jedes Spiel aus dem Buch gespielt hast. Bei meiner Zeit liegt viel bei LucasArts, ist wirklich so. Ein bisschen Sierra, und ansonsten habe ich echt extrem viele Sachen aus dem Buch gar nicht gespielt, und da nehme ich trotzdem extrem viel Inspiration für Sachen, die ich nochmal nachholen will. Aber du musst auf jeden Fall was damit verbinden, musst auf jeden Fall Ahnung von Adventures haben, weil diese Transferleistung, dass du sagst, okay, ich lese mir das jetzt alles aus dem jeweiligen Interview raus, das kann man machen, das geht, aber das ist nicht einfach und nicht immer in jedem Interview auch so gegeben, dass du sagst, dass du bist hinterher komplett über Spielinterview, übers Interview halt, weißt du dann hinterher mehr komplett alles über die Spielhistorie des jeweiligen Spiels. Das ist halt eben das Schwierige daran. Und die kleinen Texte, die ab und zu mal bei den Artworks dabei sind, die reichen auch nicht aus, um einen zu informieren. Es reicht aus, 100%, um gerade auch über die Artworks und über die Gespräche mit den Leuten, wie gesagt, Lust auf Point-and-Click-Spiele zu machen und Adventures zu machen. Wenn man sowieso was damit verbindet und einfach mal wieder in Nostalgie schwelgen will, dann absolut. Aber um jetzt irgendwie, wenn man ein Kompendium erwartet, wo man sagt, man nimmt daraus was mit, wenn man keine Ahnung hat, das ist es einfach nicht.
Ja, würde ich auch zustimmen. Also mir ist das tatsächlich erst später aufgefallen, weil ich für meinen Teil, ich habe echt fast alles gespielt von den Sachen, die da drin vorkamen. Ich habe ganz wenige Sachen, also bei den neueren bin ich raus. Ich glaube, so bis 2000 habe ich viel Adventures gespielt und dann alles, was danach kommt, nur noch wirklich ausschnittsweise. Aber so was in den 90ern kam und späten 80ern, das habe ich eigentlich alles mitgenommen. Und bei mir hat es dann dazu geführt, wenn ich ein Spiel spannend fand, du hast ja von den Chahi vorhin erwähnt, der hatte ja auch zwei gemacht. Das weiß ich leider gar nicht, wie die hießen. Das eine war vielleicht was Time Stories oder so ähnlich.
Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur Future Wars. Das habe ich mir rausgeschrieben auch. Da hatte ich mega Bock drauf, das einfach nachzuholen.
Also. Ja, eben. Sieht auch fantastisch aus. Genau. Und bei mir hat es erstmal dazu geführt, dass ich mir Longplays auf YouTube angeguckt habe, dass ich Interesse hatte und mal reingucken, lohnt sich das, da selber noch mal reinzuspielen. Das hat bei mir Interesse geweckt. Aber ja, wenn du die Spiele nicht kennst, dann kriegst du nicht die Info, worum geht's eigentlich in dem Spiel, was willst du erreichen, was ist die Story. Das kriegst du nicht. Ne? Du kriegst einen groben Abriss vielleicht, dass du so einordnen kannst, das ist ein Science-Fiction-Spiel oder du spielst einen Magier. Aber du kriegst nicht die Info, die du bräuchtest, um jetzt zu wissen, was genau das für ein Spiel ist. Ne? Also das Buch setzt schon voraus, dass du das kennst oder dich anderweitig schlau machst und dann quasi noch weiterführende Infos kriegst. Wie ist das Spiel entstanden? Was stecken da für Gedanken dahinter? Aber wenig, was es eigentlich für ein Spiel selber war. Ich hätte noch ein anderes Interview, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Bei dem Spiel habe ich total gefeiert, weil ich das gar nicht so richtig als Adventure verortet hatte, aber man kann es schon sehen. Kennst du DreamWeb?
Der Name sagt mir was, aber müsste ich jetzt.
Okay, DreamWeb taucht auch drin auf und ich habe fast einen kleinen Freudensprung auf dem Sofa gemacht, als das kam, weil das so ein geheimer Favorit von mir ist. Das ist ein ganz obskures Spiel, du spielst es in der Top-Down-Perspektive, also so Hotline Miami-mäßig, und hast immer einzelne Bildausschnitte, in denen du dich fortbewegst und die sind unheimlich detailliert und du kannst in DreamWeb quasi alles, was rumliegt, angucken und auch einstecken, was oft dazu führt, dass du viel Mist dabei hast, den du überhaupt nicht brauchst. Und das Ganze ist aber so besonders, weil das so eine Cyberpunk-Atmosphäre hat. Also du trägst auch so einen Blade Runner-mäßigen Mantel und kommst in deinen Träumen irgendeine Art Verschwörung auf die Spur. So eine Sekte will irgendwie, keine Ahnung, irgendwen wiederbeleben, irgendwen wiederholen und du musst die Leute aufhalten und musst sie dann auch zum Teil umbringen. Da gibt es eine ganz brutale Szene, wo du irgendwie das Hotelzimmer eines Popstars eindringt, der da mit drin ist. Und einen mit einer Axt umhaut und ihn dann mit der Pistole im Bett erschießt. Und ich war halt so als Teenie, wow, das ist ja super abgefahren. Voll düster und brutal, das kenne ich ja so gar nicht. Und wir hatten ein ganz spannendes Interview in dem Falle, dass sie hauptsächlich gemeckert haben. Gesagt, das war eine scheiß Arbeit, dieses Spiel zu machen. Und wir hatten Bock auf die Grafik, aber wir hatten keinen Bock auf die Texte. Und das war so schön, weil alle anderen haben so, ja, und es war voll die gute Zeit und voll schön. Und alle waren wir Freunde und haben uns an den Händen gehalten beim Programmieren. Und die so, ja, das war schon echt scheiß Arbeit. Und das fand ich ganz erfrischend. Und die haben sich, glaube ich, irgendwann einen Schriftsteller dazu geholt. Der hat sich dann hingesetzt und dem Spiel lag was bei. So eine Art, ich glaube, das ist The Diary of a Madman, das Tagebuch eines Verrückten oder eines Wahnsinnigen. Und das hat der geschrieben und hat damit quasi die ganzen losen Story-Enden, die das Spiel so aufgreift, in einen Rahmen gepresst, damit man das überhaupt vernünftig verstehen kann.
Okay, hört sich mega an. Muss ich mir direkt auch mal direkt mit auf die Liste setzen von den Sachen, die ich nachholen will. Wäre zum Beispiel, wie gesagt, Future Wars ist dabei, dann DreamWeb würde ich auf jeden Fall jetzt auch dann nachholen wollen. Blade Runner, auch nie gespielt.
Oh.
Auf mein Haupt. Ja, ich sehe immer nur, es ist auch so ein Spiel, was ich auch schon eine ganze Zeit lang durch meine Historie zieht, wo ich sage, das will ich unbedingt spielen und habe es nie gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob man es mittlerweile, keine Ahnung, auf Good Old Game oder sowas, ob man es bekommt überhaupt.
Ich glaube, auf GOG. Ich habe das noch auf CD hier rumliegen, habe es aber, ich glaube, vor 2 Jahren mal probiert zu installieren, habe es nicht zum Laufen bekommen. Aber
ja.
Wahrscheinlich über GOG hast du ja mal diese DOS-Box-Variante dabei. Und dann war das überhaupt noch über DOS bei Blade Runner? Ich weiß es gar nicht. Aber das müsste dann auf jeden Fall. Das ist, das hat bei mir damals Blade Runner so wieder hochgeholt. Ich hatte den Film zwar schon gesehen damals, aber hatte den halt als guten Science-Fiction aber nichts Besonderes irgendwie abgehakt. Und dann kam dieses Spiel raus und erst dadurch habe ich so Blade Runner so richtig schätzen gelernt. Und das fand ich super. Also es ist auch, sieht auch heute noch auf jeden Fall besonders aus. Und da steckt echt viel drin. Es ist schade, dass da dann in die Richtung gar nichts mehr kam.
Ja, eben. Also das ist, kannst du heute noch echt, von den Artworks kann man echt noch ganz, ganz gut angucken. Also es sieht echt top aus. Und deshalb, glaube ich, kann man heute auch noch mal nachholen. Mhm. Muss ich mir mal anschauen.
Ja,
ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, wo ich mich gefragt habe, okay, was hat's jetzt eigentlich im Buch zu suchen, war so ein Meilenstein für mich in der Spielehistorie, der aber gar nicht null mit Point-and-Click-Adventures zu tun hat und in meinen Augen auch nicht richtig mit Adventures, ist Alone in the Dark.
Ja, also, das ist mir auch aufgefallen.
Das allererste Alone in the Dark ist da drin und ich denke mir, okay, ja, nee. Also es ist klar, es ist irgendwie, ich würde es am ehesten als Action-Adventure vielleicht noch bezeichnen, Horror-Action Action-Adventure, aber ein richtiges Adventure oder ein Point-and-Click-Adventure in dem Sinne dass dieses Buchs ist es eigentlich nicht. Also,
genau, ich habe da auch noch eine Ausnahme, die mir aufgefallen ist. Clock Tower 2 taucht da drin auf. Und Clock Tower habe ich jetzt nie als Adventure in dem Sinne wahrgenommen. Eigentlich ist das doch Survival-Horror.
Habe ich jetzt auch gedacht, nie gespielt, aber weiß auch, dass es irgendwie so ein bisschen mit den Ursprüngen oder den Vorgängen von Resident Evil überhaupt und klar, ich meine Alone in the Dark ganz genauso. Vielleicht war da einfach jemand Fan und dachte, die muss ich da noch irgendwie reinwurscheln.
Ja, das mit dem Fan habe ich auch, genau, wir haben im Vorgespräch, sind wir schon kurz drauf gekommen, es gibt auch eine ganze Menge Sachen, die fehlen. Also natürlich kann man davon ausgehen, bei einem Buch, was auf Artworks eingeht, dass es ja jetzt nicht sich als Gesamtsammlung aller Adventures ansieht, sondern halt eine Auswahl trifft von bedeutenden, wichtigen Adventures. Aber es gibt ein paar Auslassungen, die mir aufgefallen sind, wo ich gerne was zu gesehen hätte. Aber ich lasse dir erstmal den Vortritt. Du hast dann nämlich auch noch was gefunden, was dir aufgestoßen ist, was du dir gerne noch drin gehabt hättest.
Was meintest du? Weiß ich jetzt gar nicht.
Macht ja nichts. Die Star Trek Adventures.
Ach so, ja, genau, stimmt, ja, genau. Da war eins davon drin quasi. Der zweite Teil, der war drin. Aber Star Trek 25th Anniversary war nicht drin. Und da hätte schon ein bisschen mehr dazu drin sein sollen, weil das ist, wenn wir vielleicht nochmal über so, oder in meiner Liste der besten Adventure aller Zeiten ist es auf jeden Fall mit drin. Also, weil großartiges Spiel. Es ist irgendwie, ist auch ein lustiger Mix zwischen Point-and-Click-Adventure und so ein bisschen Action.
Ja, so Wing Commander-mäßig war das, oder?
Genau. Du bist quasi, irgendwann bist du auf der Brücke und fliegst halt eben durchs All und musst dann auch irgendwie gegen andere Schiffe kämpfen. Und das aber mit einer, ich würde sagen, heute, ich habe es nochmal gespielt, das habe ich mir wirklich auf Good Old Game geholt, weil ich echt nochmal Bock hatte und weil es einfach den Star Trek Flair von der Original Series quasi 1:1 mitbringt quasi und adaptiert. Und du bist halt da, du steuerst halt das Schiff per Mauseingabe und kannst halt dann irgendwie hin und her fliegen, musst halt in die Richtung jeweils fliegen. Und aber ist schon so im weitesten Sinne, kannst du schon sagen, bei den Schlachten wirklich Wing Commander. Und und kannst dann halt irgendwie andere Schiffe angreifen, kannst auf Planeten landen und so. Und wenn du dann halt runterbeamst auf den Planeten bist, ist es halt ein ganz normales Point-and-Click-Adventure. Und das halt auch mit ordentlich Humor auch dabei, mit richtig coolem Star Trek Flair mit den, keine Ahnung, mit den Red Suits, die mit runterkommen und auf jeden Fall sterben müssen und so Geschichten. Also das ist schon super, macht echt Spaß.
Ja, ich habe die damals auch alle gespielt. Ich glaube, ich habe nicht eins davon durchgespielt, weil ich immer irgendwo eine Stelle hatte, wo ich hängen geblieben bin, aber ich habe da auch sehr warme Erinnerungen dran.
Ja, das Krasse ist, dass die Kämpfe halt irgendwann, das habe ich auch heute noch gemerkt, das ist halt das Dumme, auch wenn du dann heute sagst, okay, du hast vielleicht, wenn du nicht weiterkommst oder so, kannst du dir mal eine Lösung angucken. Die Kämpfe musst du trotzdem machen und die sind heute sackschwer. Also ich meine, damals war man vielleicht auch noch so ein bisschen andere Reaktionszeiten und vielleicht ein bisschen frustresistenter, aber das geht schon ab. Also ich habe jetzt auch das 25th Anniversary, ich habe es weit gespielt, ich habe es nicht durchgespielt.
Ja, ich habe ein paar Sachen mir rausgeschrieben, die ich gerne drin gesehen hätte. Am schnellsten oder am dollsten haben mir gefehlt, wobei ich muss sagen, bei dem einen habe ich mir jetzt einen Longplay nochmal angeguckt und denke mir im Nachhinein, ja, das war auch ein ganz schöner Haufen Scheiße. Aber das habe ich als Teenie wohl anders gesehen. Und zwar gab es damals zwei Lovecraft-Adventures. Und das war einmal Shadow of the Comet und, das hatte ich in sehr, sehr guter Erinnerung, Prisoner of Ice. Prisoner of Ice hatte ich mir damals ganz, ganz doll gewünscht und habe es zu Weihnachten bekommen und habe auch irgendwo im Keller noch die Original-Pappschachtel rumliegen. Und das sind beides so, also Shadow of the Comet schon sehr stark an Lovecraft angelehnt. Prisoner of Ice spielt so ein bisschen mit diesem Gedanken der großen Alten und sah damals umwerfend gut aus. Es hatte SVGA-Grafik, das war schon ein Ding. Und hatte so Figuren, die so 3D animiert waren und da eingebunden. Und du bist irgendwie auf einem U-Boot unterwegs in der Arktis und sammelst Kisten ein. In diesen Kisten sind irgendwelche Tentakelwesen offenbar drin. Und dann wirst du aber angegriffen. Und dann schmilzt das Eis im U-Boot und eins dieser Wesen kann sich befreien. Und du musst dann dagegen vorgehen. Und meine Fresse, ist das kacke. Also ich habe mir das angeguckt und am Anfang, also das ist auch so, einmal hat das so, das hat Rätsel, die sind, das macht man nicht in einem Adventure, das lässt man sein. Die timing-basiert sind, wo du bestimmte Aktionen schnell machen musst, sonst frisst dich eins von diesen Monstern auf. Und im letzten Drittel macht das ganze Spiel einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also ich habe das geguckt, ich habe mir dann noch beide Enden angeschaut und vielleicht hätte, also vielleicht wurde da zu Recht der Wandel des Schweigens drüber gehängt. Das war eigentlich doch nicht so toll. Was mir noch gefehlt hat, hauptsächlich, weil ich den Titel damals schon so wunderbar bescheuert fand, und das war von der Firma, ich habe hier irgendwas mit Blue Steel oder so ähnlich, hießen die Blue Tech, ich weiß das nicht mehr genau. Die sind alle von Micropose übrigens erschienen, die, ganz viele Adventures, die ich jetzt noch nenne. Und das, was mir am meisten gefehlt hat, war Rex Nebula and the Cosmic Gender Bender.
Das hört sich abenteuerlich an.
War es auch. War halt auch so ein bisschen, sexy angehaucht, ist übertrieben, aber auch sehr witzig gemacht und schon so ein bisschen frivol. Und ging halt, mischte so ein bisschen Space Quest Setting und dieses alte Interplay hier, Leather Goddesses of Phobos, den Vibe, den hatte es auch mit dabei. Das hatte ich noch in Erinnerung gehabt, das hätte ich gerne drin gesehen. Dann habe ich hier noch Bloodnet mit dabei stehen, so ein Vampir-Adventure, das hat mir gefehlt. Was ich gerne.
Bloodnet haben auch, kann das sein, dass es bei Stay Forever war, dass Gunnar und Christian sich drüber unterhalten haben? Ich meine,
das Bloodnet hätten... stimmt, oh Gott, genau. Aber das fiel ja eigentlich mehr so in Richtung, das wirkte mehr wie ein Rollenspiel, was die erzählt haben, ne?
Mhm.
Hab ich mir das auch.
Ja, ja.
Was mir auch gefehlt hat, einfach weil es eine schöne Abwechslung von dem Grafikstil gewesen wäre, das ist für mich relativ einzigartig, ist The Neverhood. The Neverhood war so ein mit. Wie nennt sich das? Mit so Knetfiguren, Stop-Motion-Knetfigur-Grafik.
Stop-Motion, genau. Ganz großartiges Spiel. Kann ich auch nur, ich habe das irgendwann, das war auch auf irgendeiner Demo-CD muss es gewesen sein. Mhm. Und habe ich mir dann auch irgendwann besorgt damals. Das ist wirklich super, weil da ist gar nicht, glaube ich, der Hauptansatz ist gar nicht, ein tolles Adventure zu machen. Der Hauptansatz ist einfach nur zu sehen, was die nächste Animation ist und wie geil es geknetet ist im Endeffekt. Und das ist großartig. Da habe ich auch jetzt vor, oh Gott, das ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder 4 oder 5 Jahre her, habe ich den Nachfolger gebackt, den Doug Tenable, glaube ich, der es gemacht hat. Der hat Army Croc gemacht.
Ach, quasi nochmal ein neues. Das war von dem gleichen, okay, ja.
Genau, ja, genau. Das ist auch quasi der indirekte Nachfolger von Neverhood. Der Held sieht ja auch genau oder recht ähnlich aus, quasi, den du spielst. Und das ist auch sowas. Das kann man auch heute spielen, Army Croc, macht auch echt Spaß. Ist aber halt, wie gesagt, eher ein begrenztes Adventure. Es kommt eher weniger so auf Rätsel an. Die sind alle recht, 0815, das ist alles nicht sehr schwer. Es geht mehr oder minder einfach nur darum, durchzukommen und zu sehen, wie geil die Stop-Motion-Animationen von der Knete sind, quasi. Mhm,
genau, dann habe ich hier noch die Siberia-Reihe stehen, das taucht gar nicht auf. Habe ich selber tatsächlich auch nie gespielt, aber meine Frau liebt die Serie und meinte, das kann doch kein vernünftiges Adventure-Buch sein, wenn da kein einziger Siberia-Teil drin auftaucht. Also habe ich das hiermit aufgenommen. Was mich überrascht hat, war, dass Phantasmagoria nicht auftaucht, weil das eigentlich damals das große, neben Seventh Guest, was glaube ich auch nicht auftaucht, das große Full-Motion. Nee,
glaube ich.
Ja, nee, ist nicht dabei, ne?
Ja, FMV haben sie irgendwie relativ wenig oder sogar gar nichts, glaube ich.
Doch, Myst haben sie dabei, aber ich weiß nicht, war Myst.
Ach, stimmt, ja.
Und Tex Murphy taucht, glaube ich, auch mit. Also Tex Murphy ist dabei, wahrscheinlich als Beispiel für die FMV-Sachen. Und ja. Genau, und Myst, aber Phantasmagoria hat mich gewundert, weil das damals doch, auch wenn das kein gutes Spiel ist, ne, aber das hat ja doch schon irgendwie Eindruck gemacht. Ja, und der Rest, ich habe hier noch die Laura Bow-Reihe von Sierra, da gab es 2 Stück, die Kern's Bequest, haben die das nicht auch bei Stay Forever besprochen?
Genau, das haben sie auch besprochen. Das sind alles so, wir sind bei mir dann komplette Lücken, die habe ich halt da dann irgendwie noch mitbekommen quasi über Gunnar und über Christian, aber sonst hätte ich die jetzt auch nicht auf dem Schirm.
Also ich habe das Dagger of Amun-Ra gespielt, den zweiten Teil, aber nie besonders weit, weil da gab es, glaube ich, auch ein Rätsel, bei dem ich nicht weitergekommen bin. Und eins habe ich noch, weil ich das so niedlich fand, Echo Quest. Das war so ein Umwelt Feel-Good-Adventure, wo du so einen kleinen Jungen spielst, der sich mit so einem Delfin befreundet und die müssen irgendwie das Meer ich weiß das auch nicht mehr. Ich weiß, dass es aber sehr, sehr schönes Artwork hat. Das war auch ein Sierra-Spiel. Gut, aber jetzt haben wir eine ganze Menge gemeckert über Sachen, die nicht drin sind. Das ist aber, wie man schon hier sehen kann, ich weiß nicht, ob irgendwer von euch die Titel überhaupt was gesagt haben, das sind eher obskure kleine Titel. Also die großen, wichtigen Reihen sind eigentlich alle drin. Also King's Quest ist komplett drin, eigentlich fast alles von Sierra. Hier sogar Freddy Farkas Frontier Pharmacist taucht drin auf, das ich damals auch ganz gerne gespielt habe. Die Larry-Reihe ist gecovert. Eigentlich alles von LucasArts steckt mit drin. Ja, ich glaube, von LucasArts sind wirklich alle enthalten. Und auch kleine Sachen hier, wie sowas wie Chewie Escape from F5 taucht mit drin auf. Und die natürlich hier die Simon the Sorcerer-Spiele sind auch vertreten. Wobei ich da auch Asche auf mein Haupt, ich habe, glaube ich, nur mal ein bisschen in den ersten Reihen gespielt. Ich mochte damals den Grafikstil nicht. Ich glaube, da ist mir ein bisschen was entgangen. Hast du die gespielt?
Nee, habe ich leider auch nicht gespielt. Also.
Na gut, dann vielleicht haben wir es ja richtig gemacht. Dann hat es sich vielleicht gar nicht gelohnt, wenn wir die E-Beine ausgelassen haben. So Discworld ist auch ganz viel drin, das ist auch ein schönes Interview, weil es da auch um die Zusammenarbeit mit Terry Pratchett geht und wie sie die Spiele gestaltet haben und dass sie quasi, Terry hätte sich gewünscht, sie übernehmen lieber eigene Geschichten von ihm, statt was Eigenes zu machen, aber der Programmierer hat gesagt, er fand es besser, das Universum zu nutzen und da was Neues drin erzählen zu können, weil das einfach fürs Thema Adventure angenehmer ist, als sich da an so einer Geschichte abzuarbeiten. Gut. Ja, ich glaube, zum Buch können wir dann auch groß was sagen. Vielleicht haben wir den Preis erwähnt?
Nee, haben wir nicht, glaube ich. Nee.
Okay, also ist nicht ganz günstig. Ich finde aber den Preis relativ gerechtfertigt. Bei Amazon kostet es aktuell 37,50 Euro. Man kann es auch direkt über die Seite von dem Bitmap-Verlag hier, Bitmap Books, bestellen. Was ich noch ganz schön fand, das Cover ist, das heißt ja The Art of Point and Click Adventures und das End ist quasi mit einem Plus gemacht. Und das Plus sieht aus wie der Cursor bei den LucasArts Adventures. Also das sind so vier Striche mit ein bisschen Lücke in der Mitte.
Ja, das ist echt eine coole Idee, ja. Echt eine coole Idee. Und das allgemeine Logo ist auch cool gemacht. Schöne Schriftzüge, die verschiedenen Schriftzüge, so ein bisschen Monkey Island-esque irgendwie noch. Mhm. Und ist echt schön gemacht. Auch sonst, ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe, aber ich habe ja damals, als wir im Supernes Podcast quasi mit Daniel drüber gesprochen haben, kamst du ja drauf, dass dieses Spiel vorbestellt werden, dass dieses Buch vorbestellt werden kann, was ich dann auch direkt gemacht habe. Das heißt, ich habe auch die Vorbestellerversion von dem Ding. Mhm. Und die ist ja auch mega cool. Also da waren ja auch schöne Sachen dabei.
Ja, die ist großartig. Also da merkt man, dass da jemand tatsächlich mit wirklich Liebe und Herzblut da dran gegangen ist. Das hat ganz wundervoll extra. Also es ist ein bisschen gemein, jetzt davon zu schwärmen, weil das Ding gibt's nicht. Also wer das wirklich haben will, muss wahrscheinlich irgendwie auf eBay gucken oder ob es irgendwer gebraucht verscherbeln mag. Aber das enthält 5 Postkarten, die einfach nur schön sind. Dann, das fand ich super cool, ein USB-Stick in Form einer alten 3,5-Zoll-Diskette. Ja. Und da kannst du unten quasi das Einleseteil der Diskette rausziehen und hast das Buch dann als PDF-Datei auf dieser Diskette mit drauf. Dann hast du Kühlschrankmagneten und zwar mit Begriffen aus LucasArts Adventure.
Genau, mit Verben quasi, mit dem Verbensystem. Walk, Push, Move und so, Pick Up und alles drum und dran. Das als einzelne Kühlschrankmagneten, die kann man quasi auseinanderfriemeln und dann an den Kühlschrank kleben. Echt cool. Ja. Dann noch einen Untersetzer quasi, einen Grog-Untersetzer von der Tri-Island Brewery.
Ja, aber da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Ich habe mich so gefreut. Meine Frau hat mir nämlich, ich glaube, vor 2-3 Jahren hat sie mir ein Weizenglas geschenkt, wo das Monkey Island 1 Cover drauf gedruckt ist. Also ich habe dieses Monkey Island Weizenglas. Und was habe ich gefeiert, als ich diesen Grog-Untersetzer dazu bekommen habe?
Sehr geil. Ja. Und dann natürlich, was nicht fehlen darf, absolut in so einem Buch, ist natürlich die Dial-In-Interview, beziehungsweise die Dial-A-Pirate Drehscheibe, die damals der Kopierschutz vom Monkey Island war, ja dieses Dial-A-Pirate, wo du die Piraten zusammenstellen musstest und dann einfach in einer gewissen Reihenfolge die Gesichter zusammensetzen musstest und hast dann quasi in den Code bekommen, den Kopierschutz, um ins Spiel zu kommen. Und hier ist es jetzt quasi so gemacht, wenn du die Gesichter richtig zusammensetzt, dann siehst du auf der jeweiligen Seite, da ist zum Beispiel Robin Miller, Charles Cecil, Tim Schäfer, da sind halt die Leute drauf. Und du siehst dann, wenn du die Gesichter richtig zusammensetzt, siehst du die jeweilige Seite, auf der das Interview drauf ist.
Ja, das fand ich auch mega cool. Total gut. Ja, auch schön genau in dem Lila gehalten. Dann auch die jeweiligen Gesichter der als Zeichnung und es ist halt 1:1 die Monkey Island Codescheibe. Tolles Ding und das Ganze kommt in einer riesigen Verpackung, die genauso aussieht wie so eine schöne alte
Big Box.
Genau, wie so eine richtige schöne Papp-Big Box. Auch steht vorne so noch MS-DOS drauf, 3,5 Doppeldisk Copy Protected und so. Also das ist echt, da merkt man, dass die mit Liebe am Werk waren. Habe ich auch sehr gefeiert. Schönes Ding auf jeden Fall. Ja. Gut, würde sagen, zum Buch haben wir eigentlich soweit alles abgehakt. Ach, da fällt mir was ein, das wollte ich unbedingt noch erzählen. Und zwar haben wir ja gerade gesagt, Packungsbeilagen. Und bei Monkey Island, wo wir schon bei der Drehscheibe waren, das ist einer meiner Liebsten, das ist nicht so super lustig, aber ich mag einfach den Humor, der dahinter steckt. Da steht in der Anleitung drin, wie man Adventure spielt. Und unter anderem wird dort aufgeführt, manchmal findest du sogenannte rote Heringe. Das sind nutzlose Items. Also, die man im Spiel nicht einsetzen muss. Also ich glaube, das gibt es auch in Kriminalgeschichte, ein roter Herring. Also ein Red Herring ist, glaube ich, ein irreführender Hinweis oder sowas. Und das Schöne ist, dass man in Monkey Island beim Koch in der Scamba einen roten Hering findet. Und den braucht,
ja, ja.
Den braucht man aber unbedingt, damit eine Brückentroll durch ist.
Ja, ja. Ja, der Red Herring war so ein Running Gag auch im Adventure-Genre auf jeden Fall.
Ja, fand ich super. Ich glaube, der Brückentroll war sogar George Lucas oder so ähnlich, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube auch, ja.
Ja. Das fand ich total schön. Das wollte ich unbedingt noch mit reinbauen. Ja, also, weiß ich nicht, bevor wir uns hier zum Fazit begeben, vielleicht noch, weil das letztes Mal haben wir es beim Super Nintendo auch gemacht und hatten beide Spaß daran. Und ich glaube, sowas ist immer ganz schön zu hören. Machen wir eine Top 3 der Lieblingsadventures. Wenn wir schon so schwärmen und sagen, das Buch ist so toll und Kindererinnerung und Nostalgie, woran hängt denn dein Herz besonders?
Wenn wir von, also Nummer 3, wenn wir von 3 auf 1 nach hochgehen, würde ich sagen, mein drittliebstes würde ich jetzt echt dann Monkey Island 2 reinnehmen. Mhm. Ja, weil einfach Fortsetzung von Monkey Island und Monkey Island 1 war schon großartig, aber Monkey Island 2 hat alles noch mehr auf die Spitze getrieben, sah besser aus, war durchdachter, es war lustiger, einfach phänomenal. Ist bis heute noch absolut mein, wäre mein Platz 3. Mhm.
Oh gut, dann muss ich auch von
hinten. Wie schaut's bei dir aus?
Muss ich überlegen, wie ich von hinten anfange. Ich habe so viele Sachen, das ist ganz schwierig. Ich möchte, einfach nur mal, ich möchte, dass das irgendwo auftaucht. Eigentlich finde ich Teil 4 besser, aber es ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, also das Adventure zum dritten Indiana Jones Film. Und zwar hat das dann zu einer ganz großen Enttäuschung geführt. Ich habe nämlich dieses Adventure damals gespielt, bevor ich den Film gesehen habe. Ich kannte nur die ersten, oder kannte ich überhaupt einen Indie-Film? Ich weiß es nicht. Ich war noch relativ jung, als das rauskam. Und habe das Adventure zum dritten Indie-Teil gespielt und habe das geliebt. Und das war toll. Und ich musste mich durch eine Nazi-Burg durchkämpfen und Lederjacken verkaufen und wilde Rätsel lösen. Und dann habe ich Jahre später den Film gesehen und habe natürlich erwartet, dass alles, was in dem Adventure auftaucht, auch in dem Film vorkommt. Und dann war das gar nicht drin. Also dann hatten sie im Spiel, gab es sehr, sehr viele Sachen, die noch dazu gedichtet waren, dazu gesponnen, die einfach im Film überhaupt nicht aufgetaucht sind. Und dann fand ich Indie 3 erstmal ziemlich lange Kacke, also den Film. Bis jetzt, inzwischen ist es tatsächlich mein Lieblings-Indie, aber ich war damals so eingeschnappt, weil ich mir sonst was erwartet hatte. Und da hat das Spiel tatsächlich mehr vorgelegt, als der Film dann liefern konnte. Aber, und ich schummele jetzt und ich packe Indie The Fate of Atlantis noch gleich dazu, auch mit auf den 3, weil ich das finde ich wirklich fantastisch. Also das ist das Spiel, wo ich mir immer gewünscht habe, mach doch da bitte einen Film draus. Nicht diesen komischen Crystal Skull, den sie da gedreht haben.
Was genau? Von was sprichst du? Von was? Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
Fate of Atlantis?
Nein, ich meine Crystal Skull. Ich hab den Film nie geguckt, wirklich.
Nein,
du
hast ihn nicht gesehen.
Ich werde nicht gucken, auf gar keinen Fall. Ich habe die South Park-Folge gesehen zum Film, das hat mir gereicht. Ja. Das muss ich nicht sehen, weiß ich. Also ich muss mir das nicht kaputt machen. Das ist genauso wie der neue Predator, den werde ich mir
ja, anschauen. Ja, das tun ich's vermeiden. Das ist ein Scheißfilm. Ich habe mich nur geärgert beim Gucken. Also, obwohl da Shane Black dran saß, der ja sonst eigentlich ein Händchen für sowas hat, aber ja, da echt komplett daneben gegriffen. Kann man sich sparen. Ja, also genau. Fate of Atlantis hast du ja vorhin schon erwähnt. War in allen Belangen nochmal eine Steigerung zu Indie 3. Es sah wunderschön aus. Du hattest mit Sophia Hapgood? Eine super sympathische Begleiterin, die Indie noch zur Seite gestanden hat, wo man auch zum Teil zusammen Rätsel lösen konnte. Und du hast halt Atlantis entdeckt. Und natürlich gab es Nazis als Bösewichter, immer gut. Und also ein ganz, ganz tolles, rundes Adventure. Ernsthafter als die meisten LucasArts-Spiele. Also
ja.
Während Monkey Island ja ganz stark Richtung Humor geht oder Day of the Tentacle oder Sam & Max ganz in die Kerbe schlagen, ist Indie deutlich runtergefahrener. Es ist schon unterhaltsam zum Teil und auch so mit lockeren Sprüchen, aber doch ernsthafter eher. Aber das habe ich auch damals total geliebt.
Ja, bei Indie ist es mehr der Slapstick, den du halt eben in den Animationen siehst, glaube ich. Das ist mir was am lustigsten ist dran. Sonst ist wirklich, hast recht, ist zurückgefahren, das stimmt. Und wäre auch eigentlich fast mein Platz 3 geworden, auch Fate of Atlantis. Aber ich habe dann hin und her sinniert, weil ich musste nämlich zugunsten oder von einem anderen Spiel musste ich eins von den beiden kicken, weil bei mir ist der Platz 2 wirklich Star Trek 25th Anniversary. Aber das liegt halt wirklich.
Das ist ja eine spannende Wahl, ja.
Ja, ich habe echt hin und her überlegt und habe dann echt gedacht, weil das Spiel hat mir einfach so großartig viel Spaß gemacht damals. Und es war einfach so dieses, ich kam über meinen Vater halt auch auf Star Trek, auf die Original Series. Der hatte irgendwie damals alle Folgen sich damals noch auf Premiere, Pay-TV quasi, hat er dann irgendwie alle aufgezeichnet auf Deutsch und hat die sich irgendwie schön durchnummeriert auf den Kassetten und so, da haben wir die immer geguckt zusammen. Sachen wie Kennen Sie Tribbles oder Horta rettet ihre Kinder und so, und das war dann halt einfach das Ganze spielbar und das war für mich einfach nicht mehr zu toppen und ist bei mir dann einfach auch bis heute, wie gesagt, nochmal über Good Old Games war das dann einfach nochmal so ein Ding, das hat heute noch Spaß gemacht, das ist einfach großartig gemacht, großartig geschrieben. Ist mein Platz 2 auf jeden Fall, der All-Time-Favorites.
Sehr schön, dann kann ich ja direkt auch auf den zweiten Platz ein Science-Fiction-Spiel setzen, das ist nämlich bei mir Space Quest 3. Und Space Quest 3 hat einen ganz besonderen Platz bei mir im Herzen, habe ich ja am Anfang in der Einleitung schon erwähnt, dass es das Spiel zusammen mit Larry, weswegen ich Englisch gelernt habe. Deswegen, dementsprechend habe ich auch wirklich viel Zeit mit dem Mistding verbracht, weil es wirklich, also ohne Scheiß, jedes Wort nachgeschlagen. Und dann möchte ich, okay, da steht ein Leiter, ich will die Leiter mitnehmen. Was heißt denn nehmen? Take, okay, was heißt Leiter? Ne, Ladder, okay, take Ladder. Ah, es hat geklappt. Und ja, und hat mich aber auch total abgeholt. Ich war immer schon ein riesen Science-Fiction-Fan. Das hat von meinem Vater abgefärbt. Der hat halt die Asimov- und Lem-Bücher hat er rauf und runter gelesen. Und er hat auch, bei uns ist eigentlich eher Mama der große Star Trek-Fan. Aber mein Vater, Science-Fiction generell, ist er immer hinterher. Ich weiß noch, der hat mir den ersten Alien-Film, als ich noch viel zu klein dafür war, hat er mir den mal aufgezeichnet als Storyboard, damit er mir irgendwie erzählen konnte, was da passiert. Und ja, es war, er hat es noch einigermaßen rumgekriegt, dass ich nicht komplett traumatisiert war, sondern nachher riesen Alien-Fan geworden bin. Und hat mir auch viel zu früh Dune gezeigt. Da hatten wir Weihnachten immer einen Videorekorder ausgeliehen. Und er hatte Dune, der Wüstenplanet, mit angestellt, hier von Lynch, die alte Variante. Und da war ich halt auch voll dabei. Und Space Quest greift das halt alles auf. Space Quest ist ganz stark parodistisch. Das nimmt sich aus dem Science-Fiction-Genre wirklich alles. Also da taucht das Alien auf, da tauchen Star Trek-Anleihen auf. Du findest Roboter aus Transformers, aus Battlestar Galactica. Alles irgendwie, was du dir auch nur ausdenken kannst, was entfernt was mit Science-Fiction zu tun hat. Star Wars natürlich, taucht in irgendeiner Form in den Space Quest-Spielen immer auf. Und du spielst halt Roger Wilco, der eigentlich nur Hausmeister ist, Janitor. Und am Ende von Teil 2 wird er irgendwie ausgesammelt in einer Rettungskapsel. Und im Teil 3 landest du auf so einem Müllraumschiff und musst dich da rausarbeiten. Ja, also hat die typischen Sierra-Schwächen auch. Du kannst wegen jedem Scheiß sterben. Also wirklich, wenn du irgendwas falsch machst, stirbst du. Deswegen hat das auch bei mir, das ist, glaube ich, auch eine der größten Leistungen, dieses Save Early, Save Often geprägt. Das hat, glaube ich, sein Peak beim ersten Tomb Raider erreicht.
Oh ja.
Wo ich über 1000 Speicherstände hatte. Ich habe es ja am PC gespielt, da konntest du immer speichern. Und ich habe mir die Zeit tatsächlich zwischendurch auf Diskette gesichert, damit ich wieder neu speichern konnte. Das hat mir Space Quest beigebracht. Und und wie gesagt, Englisch und die MIDI-Musik. Und bis heute, und das ist auch einer meiner größten persönlichen Erfolge, wo wir schon Stay Forever 2-3 Mal erwähnt haben. Wir müssen nachher irgendwie nochmal Insert Moin Werbung machen. Das kann ja nicht sein, dass wir Stay Forever erwähnen. die haben auch so Spielemusikfolgen und da konnte man Sachen einreichen. Und ich habe dann irgendwann geschrieben, hier, Titelthema von Space Quest 3, das ist der Knaller. Und die beiden haben es tatsächlich sehr lobend in die Folge aufgenommen und ich saß mit roten Bäckchen davor beim Hören und habe mich sonst wie gefreut, dass mein musikalisches Spieleerlebnis, Erweckungserlebnis jetzt auch noch bei Stay Forever gewürdigt wurde. So.
Sehr cool. Wenn wir dann Platz 1 wäre bei mir, eher langweilig, glaube ich, aber trotzdem muss einfach sein, es geht nichts drüber, ist Day of the Tentacle auf jeden Fall.
Ich bin nicht überrascht.
Ja, es ist, glaube ich, in mega vielen besten Listen allgemein, aber es ist halt einfach ein großartiges Spiel. Es ist in sich richtig schlüssig geschrieben. Du hast wirklich Rätsel dabei, wo du echt mit den Ohren schlackerst. Du musst in der Zeit hin und zurück reisen und wechselst zwischen Charakteren, die in verschiedenen Zeitaltern sind und wechselst da dann sogar Gegenstände, die du irgendwie ablegst, die dann jemand in der Zukunft wieder finden kann. Ja, ist fantastisch. Der Soundtrack ist großartig. Die Vertonung ist großartig. Auf Deutsch ist sie eher ungewollt komisch. Auf Englisch ist sie fantastisch.
Hands off that hamster!
Und also Day of the Tentacle ist geht nichts drüber für mich. Ist für mich auf jeden Fall die ganz klare Nummer 1.
Mhm. Vollgemein, es ist ein fantastisches Spiel. Ich müsste es eigentlich auch immer mit drin haben, aber und ja, das Intro, ich habe das Intro immer und immer wieder geguckt, die Sprachausgabe, das war halt damals auch sowas von State of the Art,
ja.
Komplett vertont und es sah aus wie ein Comic und wie gesagt, von Hoagie will den Hamster schnappen und Bernard ruft, Hands off that hamster, hängen geblieben. Und es ist ein fantastisches Spiel und eine Zeitreise und alles, aber, und weil ich es ja noch nicht genannt habe und weil ich, wie gesagt, ein Weizenglas draußen habe und den Untersetzer und ein Poster an der Wand und T-Shirts und hast du nicht gesehen, meine Nummer 1 ist natürlich Monkey Island und eigentlich eher 2. Es ist aber super schwierig. Ich liebe 1 auch total und 1 hat immerhin das Beleidigungsduell, was ungefähr so das beste Feature aller Adventures meiner Meinung nach ist. Es ist heute noch so, dass ich nicht mit dem Kumpel zoffe und einer weiß eine Antwort nicht. Dann sagt einer, ich bin Gummi, du bist Stahl oder ich zittere. Das sind so die beiden Antworten, wo man immer failt, wenn man die benutzt. Aber im Endeffekt, ja, Monkey Island 2. Also Monkey Island 2, es sieht immer noch wunderschön aus. Es spielt sich immer noch, wie ich nachgeforscht habe in den Vorbereitungen, immer noch großartig. Der Humor funktioniert immer noch, was ja ganz wichtig ist. Und es hat halt eine schöne Erweiterung, dadurch, dass du mehrere Inseln hast. Ich glaube, im ersten gab es halt 2. Und hier hast du noch mehrere Inseln, die du erforschen kannst. Guybrush sieht einfach aus wie eine coole Sau. Also ich wollte damals tatsächlich rote Haare und einen Zopf haben, weil Guybrush das hat und einen Bart natürlich. Inzwischen habe ich, glaube ich, in diversen Forendiskussionen festgestellt, der soll gar nicht rothaarig sein. Das ist nur so ein dunkles Blond und ich bin doof.
Das ist wirklich dunkelblond. Ich bin jetzt auch gerade überrascht, dass es rothaarig ist. Also
für mich wirkt das. Ja, okay. Ja, ich weiß, ja. Aber für mich wirkt das immer nach roten Haaren.
Du kämpfst wie ein dummer Bauer.
Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ja, ganz, ganz großartig. Also auf jeden Fall, meine Nummer 1 hat mich total geprägt. Guybrush ist der Held meiner Jugend. Und also wirklich ungelogen, ich hatte, bis ich 15 war, lange Haare und war kurz davor, mir einen Zopf machen zu können. Weil ich aussehen wollte wie Guybrush. Das war dann Überraschung, als ich die Haare abgeschnitten hatte, hatte ich plötzlich meine erste Freundin. Also war der Look vielleicht doch nicht so ideal für mich. Aber nein, das Piraten-Setting ist super, die Charaktere ja sind klasse, das Lago-Embargo, Guybrush so und hier LeChuck natürlich und Elaine. Ach, und ja, eigentlich muss ich die ersten beiden Teile irgendwie zusammenschmeißen, weil ich aber auch so lebe, wie Guybrush Elaine kennenlernt und er kein Wort rauskriegt, sondern ja, du irgendwie eine total eloquenten Antwort dann klicken kannst und Guybrush dann anfängt so, das ist super gut.
Fantastischer und, Humor, wirklich, ja.
Ja, und auch, was ich hier nochmal ganz erwähnenswert ist der Soundtrack. Das ist so, so toll. Ohne Scheiß, das Titelthema ist eins der. Mein Lieblingstitelthema, ich weiß, Space Quest 3 hat einen besonderen Platz, aber das Monkey Island 2 oder 1 Titelthema ist mein Lieblingsspiele-Titelthema überhaupt. Das finde ich ganz großartig. Und es gibt, jeder hat was Eigenes. LeChuck hat ein eigenes Thema, das kommt, wenn er auftaucht. Und mein Lieblingsmusikstück mit ist auch, wenn im zweiten Teil Guybrush einen Baum hochklettern will. Bei der zweiten Stufe runterfällt und ohnmächtig wird. Tauchen im Traum seine beiden Eltern auf, ja, reißen sich das Fleisch von den Knochen und fangen an, als Skelette zu singen und zu tanzen. Und dazu gibt es also und Guybrush schreibt sich halt, das ist auch Teil eines Rätsels, auf, was die beiden dann anfangen zu singen.
Ja.
Der Hammer. Also, ja, Death of Tentacle, fantastisch, aber Monkey Island ist bei mir die Nummer 1.
Absolut nachvollziehbar auch.
So, Jan, wie sieht's aus? Haben wir alles abgehakt? Wir haben viel geredet, auch ein wenig über das Buch. Das muss ja mal auflaufen. vielleicht können wir abschließend noch mal ein kurzes Fazit zum Buch rausgeben. Wie würdest du es denn, also was ist denn dein Fazit?
Ja, also mein Fazit ist halt, wie schon gesagt, so ein bisschen in die Richtung, es ist eine Kaufempfehlung, man kann das echt, kann das machen, wenn man wirklich mit Adventures was verbindet. Also wenn man gerade die alten Reihen und die großen Reihen gespielt hat, dann kann man sich das Buch echt gut kaufen, weil es halt eben einfach eine schöne Sache ist. So 2-3 Interviews sind echt gut und an sich halt eben in Erinnerung schwelgen und die Artworks durchblättern und keine Ahnung, da sind halt auch dann mal auf einer Seite komplett die Hintergründe von einem Day of the Tentacle oder sowas, die Hintergrundgrafiken alle aufgeführt, die man alle kennt. Dann gibt es wirklich sogar eine Doppelseite von den Beleidigungskämpfen, von den Originaltextzeilen, die halt eben mit Frage und Antwort jeweils von Monkey Island drauf sind. Da ist es wirklich eine eindeutige Kaufempfehlung für jemanden, der mit Point-and-Click-Adventures nichts anfangen kann und der jetzt irgendwie sich erwartet, dass er dadurch abgeholt wird und sich dadurch irgendwie vielleicht eine Liebe dazu entwickeln kann, würde ich eher sagen, Finger weg und vielleicht irgendein Kompendium oder sowas oder so eine richtige Historie kaufen, wenn es sowas gibt. Ist mir nicht untergekommen, aber dann würde ich es halt eher echt vermeiden, aber sonst ist es echt eine eindeutige Kaufempfehlung.
Ja, das kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Also wer sich für die Hintergründe und also wer quasi ein Artbook mit Making-of sucht, zu Sachen, die er schon sehr gut kennt, der sollte hier auf jeden Fall zuschlagen. Es ist ein wunderschönes Buch. Es ist sehr, sehr hochwertig gemacht. Die Seiten sind wirklich richtig dick. Der Druck ist klasse. Und die Auswahl ist auch schön. Auch die Artworks, die gezeigt werden, sind eigentlich durch die Bank wirklich schön anzusehen. Da ist wenig, wo ich mir gedacht habe, naja, da hätten sie aber vielleicht ein anderes Bild nehmen sollen. Das finde ich blöd. Ich glaube, bei Sherlock Holmes hätte ich mir ein anderes gewünscht, aber mein Gott, eins von 126 oder so. ja. Wie gesagt, nur für Neulinge ist das nichts, außer ihr wollt euch einen groben Eindruck verschaffen, was es so gibt und lasst euch anhand von Bildern schon zum Spielen verführen. Wenn ihr aber wirklich Hintergrundinfos zu den jeweiligen Spielen haben wollt, seid ihr, wie Jan schon gesagt hat, eigentlich bei einem Kompendium oder sowas besser beraten. Das hier ist echt eigentlich eher Nostalgiefutter und Hintergrundinfo, wenn man sich mit dem Ganzen schon auskennt. Wer jetzt aber sagt, ja, aber das ist genau das, was ich will, ja, dann kaufen. Das Ding ist nämlich dann total deins. Dann ist es super.
Exakt.
Ja, wundervoll. Dann ist ja, denke ich mal, alles gesagt, ausführlichst. Und wir nähern uns auch schon der Stundenmarke, sehe ich hier gerade. Dann
Buchkasten, dann auch noch fast eine Stunde, oh Gott. Wir kriegen so viel Ärger.
Ja, Manu lässt mich, glaube ich, hier nie wieder ran. Das war's jetzt. Genau. Ja, was ich noch ganz kurz einschieben wollte, die Folge jetzt hier hört ihr ja gerade für umsonst, da es in der Vertretungswoche auftaucht und die Folgen frei für alle sind. Und wenn ihr jetzt sagt, wow, mehr Buchcasts, ja, dann habt ihr Pech gehabt. Aber wenn ihr allgemein sagt, wow, mehr Insert Moin hören und Infos über Spiele und das Ganze auch noch täglich und mit Metathemen und hast du nicht gesehen, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht Patreon bei Insert Moin werdet und Manu und mich unterstützt. Ab $5 im Monat habt ihr dann vollen Zugang. Da gibt's jeden Tag eine neue Folge. Und am Wochenende gibt's immer noch mal eine Zusammenfassung am Samstag der Woche und Sonntag gibt's eine Folge, die frei für alle ist. Wenn euch aber Patreon nicht zusagt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, auf Steady zu gehen. Da könnt ihr das Ganze per Punk-Überweisung regeln und da freuen sich die beiden auch drüber. Wie gesagt, sehr unterstützenswert. Ich unterstütze Insert Moin. Ich finde, ihr solltet das auch tun. Und ja, das war's von uns. Vielen Dank an Manu nochmal für die Chance, das hier über die Bühne zu bekommen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich echt hier nochmal einen Buchcast abliefern kann. So, sorry, Jan, ich bin dir ins Wort gefallen.
Also. Kein Problem, auch von mir unbedingte Empfehlung, den Cast zu unterstützen. Ich bin selbst auch Bäcker und macht echt Spaß, unterstützt die Jungs. Sehr unterstützenswertes Format, schon seit Jahren und abertausenden Folgen. Und merft unbedingt in den Comments, vielleicht unter dem Cast einfach mal, dass es mehr Buchcasts geben muss, weil wir sind beide dafür, dass es mehr Buchcasts gibt. Daniel auch, bin ich mir sicher.
Daniel sitzt jetzt auch hier, denkt sich, ja, Buchcasts. Ja, also es wäre jede Menge noch da. Man könnte auch probieren, weniger abzuschweifen. Heute hat es sich einfach angeboten, bei einem Nostalgiecast auch selber ein bisschen nostalgisch zu werden. Es erscheint dieses Jahr, ich glaube, nächsten Monat schon, auch noch ein neues Buch bei den Bitmap Books und zwar diesmal über westliche Rollenspiele und soweit ich weiß, ist das sogar relativ allumfassend, also auch wieder wäre ja ein spannendes Futter.
Yes.
So, okay, jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Also, vielen Dank fürs Hören, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke, Jan, dass du dabei warst, du warst ein wundervoller Gast.
Dankeschön, es hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht, unbedingt bald wieder und ja, dann auf bald.
Also, macht's gut.
Tschüss.